Ja, ich grüße euch im Namen Jesu alle, auch wenn wir ein kleiner Kreis sind, das macht nichts. Wie ich vorhin schon sagte, wenn zwei oder drei versammelt sind, dann ist der Herr mitten unter uns. Und ich war das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Monaten dran oder 3 Monaten, ich weiß es nicht genau, da konnte ich leider nicht kommen. Ich war körperlich, aber auch seelisch und geistig total angeschlagen von der Zeit. Bin durch schwere Anfechtungen gegangen und erst hat der Herr mich da wieder rausgeholt, jetzt geht es mir wieder gut. Wenn ich zu schnell spreche, muss ich sagen, ne? Ich versuche langsam zu sprechen. Ich spreche manchmal zu schnell. Und ich bin dankbar, dass ich wieder in meiner Lieblingsstadt sein darf. Ich bin hier ja aufgewachsen als Kind. Ich habe jahrelang, habe ich gerade meinem Schwiegersohn erzählt, jahrelang gebetet, Herr, gib mir noch eine offene Tür nach Naumburg. Und letztes Mal konnte ich nicht kommen, da war ich so traurig. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich bin froh, wenn ich hier ein bisschen was dazu beitragen darf, zum großen Ganzen. Und ja, Herr Jesus, ich bitte dich, gib, dass ich die Sachen sage, die gesagt werden sollen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist. Ja, ich habe über, witzigerweise, letztens ein ganz deutliches Wort gekriegt. Und dann sagte der Herr, der Heilige Geist so, das ist jetzt für Laumburg. Nur ich hatte das noch nicht ganz mehr auf dem Schirm, dass ich heute dran bin. Ich hatte das dann so in die Zukunft vertagt, aber zum Glück konnte ich das noch regeln. Aber das war wirklich interessant, weil das war wirklich ganz deutlich, das Wort, das ich bekommen habe. Von daher weiß ich auch, dass das seine Richtigkeit hat. Und so habe ich über das Thema nachgedacht, wie kann das angehen? Und das betrifft mich und jeden Christen auf der Welt. Also ich spreche auf Augenhöhe zu euch. Nicht von oben nach unten, als der es genau weiß, sondern als einer, der von der Bibel her die Dinge erkannt hat. Und das betrifft jeden, auch mich. Wieso kann das angehen, dass es dem Feind, dem Versucher, oftmals gelingt, in unserem Leben, in unserem Christenleben so Missstände reinzubringen? Sei es, dass ich von irgendeiner Sünde nicht loskomme, sei es, dass ich charakterliche Eigenschaften nicht loswerde, die ich gerne aber loswerden möchte, sei es, dass ich dauernd finanzielle Probleme habe, sei es, dass ich dauernd Unfälle habe, sei es, dass ich dauernd Stress habe in der Firma, aber nicht wegen Jesus, sondern wegen irgendwas anderem, sei es, dass ich ständig mich mit irgendwas rumplagen muss, was mein Glaubensleben eigentlich behindert. Und ich habe über das Thema schon 20 Jahre ungefähr nachgedacht und habe da auch Antworten in der Bibel gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Ich möchte aber erstmal Beispiele aus dem natürlichen Leben nehmen. Stellt euch vor, da ist ein Baum, ein schöner großer Baum. Und jetzt geht da einer hoch und sägt einen schönen Ast, so richtig schön an, mit der Säge. Da würde kein Mensch sich wundern, wenn dieser Ast plötzlich braun wird und die Blätter abfallen und man diesen Ast ganz entfernen muss, damit er keine Gefahr darstellt. Aber da könnte ein anderer Baum sein, der genauso groß ist und plötzlich wird ein Ast braun, aber da hat keiner gesägt. Und wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, dass ein Baum Wurzeln hat, wenn man jetzt überhaupt kein Wissen darüber hätte, würde man denken, wie kann das angehen, dass der Ast jetzt da braun wird? Ja, aber es kann sein, dass bei Kanalarbeiten wurde vielleicht eine Wurzel gekappt oder irgendeine Maulwurffamilie hat sich da so ein bisschen Dölle oder was weiß ich, irgendein Tier oder irgendeine Wurzelkrankheit hat vielleicht eine der Wurzeln angegriffen und aus diesem Grunde stirbt der Ast ab. Ein anderes Beispiel wünsche ich keinem. Du hast vielleicht irgendeine körperliche Krankheit und irgendwann sagt der Arzt, das liegt daran, dass da hinten im Zahn. Habt ihr das schon mal gehört, dass Zahnprobleme verantwortlich sein können für körperliche Probleme ganz woanders, wo man überhaupt gar keine Ursache sieht. Wenn ich jetzt irgendwo dauernd Schokolade esse oder so und habe dann ganz tolle Zahnschmerzen. Das ist dann so, wenn ich mir Horrorfilme angucke und wach nachts schreiend auf, das ist jetzt so ein direkter Bezug. Aber es gibt manchmal Dinge, die schieflaufen in unserem Leben, wo sich erst gar kein direkter Bezug herstellen lässt. Und ich habe da schon vor vielen Jahren, ich fange mal an, ich will 3 Leute ganz besonders beleuchten aus der Bibel. Einmal Judas, Ischariot. Dann den Petrus und zum Schluss David. Und wenn wir die Zeit haben, noch ein bisschen auf 2, 3 andere kommen. Weil ich habe das mir gerne mit der Bibel hinterlegt. Weil das Ding ist, Jesus möchte, also ich, ich glaube nicht an dieses Evangelium, wenn du dich bekehrst, hast du keine Probleme mehr. Da sind wir uns einig. Das ist völlig unbiblisch. Alleine schon der Widerstand, der uns von Ungläubigen manchmal entgegenkommt, ist uns verheißen vom Herrn. Aber was ich glaube, ist, dass Gott möchte, dass wir siegreich durchs Leben gehen, wenn es irgendwie möglich ist, und dass wir von Problemen befreit werden, die uns im Glaubensleben hindern. Und dass wir mehr Qualität erleben. Und ich glaube wirklich zutiefst, dass Jesus möchte, dass wir komplett frei werden von jeder Art von sündiger Gebundenheit. Ich weiß, dass das für viele Menschen, für mich war es viele Jahre Theorie. Ich bin von ganz vielen Dingen losgekommen und es gab da immer noch so ein paar Lieblingssünden, mit denen ich einfach nicht von losgekommen bin. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein Engel geworden bin oder so. Nein, also ich sündige immer noch. Aber es gab wirklich Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich Ketten mit mir rumgeschleppt habe. Und jedes Mal, wenn ich mit Leuten über den Herrn geredet habe, da hörte ich so die Stimme des Versuchers oder mein Gewissen hat mich angeklagt. Was erzählst du hier überhaupt, wo in deinem Leben doch noch so viel schief läuft? Ich weiß, dass der Herr mich trotzdem liebte, auch in der Zeit. Aber ich merke jetzt so, ich bin jetzt 40 Jahre bekehrt, dass es Stück für Stück doch aufwärts geht und dass es sich besser anfühlt einfach auch. Bevor ich weitermache, möchte ich meinen Schwiegersohn bitten, dass er kurz aus seinem Leben da etwas zu beiträgt. Und dann mache ich weiter. Das ist mein Schwiegersohn Sven. Und er möchte auch, wenn
wir jetzt predigen, reinkommen. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, im schönen Lauenburg. Mein Schwiegervater, wie gesagt, der ist ja hier aufgewachsen und der schwärmt immer davon und ich muss ehrlich sagen, also wenn wir sind heute eine Straße zu früh abgefahren und unten durch die Altstadt gefahren, das ist schon, ja, ist schon eine schicke Stadt, muss man ehrlich sagen. Ja, Sünde ist ja so ein Thema bei auch, ich sag mal, Nicht-Christen, die das erstmal denen wiederzugeben, inwieweit da überhaupt, wo die Sünde anfängt, hört sie auf. Also, ich habe da als erstes eine Bibelstelle, und zwar ist es Johannes 8, Vers 30 bis, ich muss nur kurz gucken, bis 33. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich, wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also die Wahrheit wird euch befreien. Ich kann so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich bin durch meine Frau zum Glauben gekommen und dann halt auch durch meinen Schwiegervater. Und da ist es halt so, dass man viele Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, lernen muss. So, das heißt also bei mir, ich nenne nur ein Beispiel und das habe ich letzten Freitag am eigenen Leib erfahren, Lügen. Meine Frau hat dann nicht irgendwie so versucht, mich dann irgendwie da so von wegzubringen, dass sie gesagt hat, so, du darfst nicht mehr lügen und mach das nicht und so, sondern sie hat einfach gesagt, was jeder Mensch macht, Notlügen. Jeder kennt das. Man will irgendwo hin, man sagt zu demjenigen, wo man hin möchte, sagt, ah ja, mein Hamster ist krank, so, ich kann heute nicht kommen. Dabei ist der Hamster gar nicht krank. Und das fällt einem immer auf einen zurück. Das habe ich mir irgendwann zu Herzen genommen, weil ich einfach denke, wenn ich irgendwo hin nicht hin will, dann hin will oder irgendwas ich dazwischen kommt, dann kann ich die Wahrheit sagen. Und selbst wenn ich da keine Lust drauf habe, da an dem Tag hinzukommen, wo ich mich kaputt fühle oder was auch immer, habe ich für mich ein reines Gewissen. Das ist eigentlich das, was drüber steht. Und es war letzte Freitag so, dass meine Frau ihren Junggesellenabschied macht. Also wir haben 2019 schon geheiratet auf dem Standesamt und machen jetzt praktisch am 13.8. unsere Hochzeit bei uns im Garten. Und sie sollte ihren Junggesellenabschied machen. So, und meine Schwägerin ist extra aus der Schweiz hier hochgekommen, hat alles geplant, beziehungsweise im Vorwege geplant, ist hier hochgekommen. Und ich sollte meine Frau von zu Hause wegkriegen. So. Dadurch, dass ich jetzt bei dem Christi Motorclub Disciples mitmache, war es erstmal sie wegzukriegen von zu Hause einfach, weil ich gesagt habe, ich möchte mir ein neues Motorrad angucken. Habe sie dann sozusagen ins Auto gesetzt und bin mit ihr nach Hamburg gefahren. Und auf dem Rückweg habe ich dann immer noch so, sie ein bisschen versucht zu ärgern und musste dann halt diese Notlügen noch nicht mal, sie ein bisschen so veräppeln. Und ich selber, für mich selber, habe gemerkt, dass es mir total unangenehm war. Obwohl es gar keinen schlechten Hintergrund hatte, dass ich irgendwie, ich habe zu ihr gesagt, weil sie ist ein Mensch, der wollte das zu Hause bei uns im Garten, wo sie ihre sichere Umgebung und sowas hat, machen. Und ich habe sie halt so ein bisschen veräppelt, so ein bisschen so, ja, nee, du wirst abgeholt und dann fahrt ihr irgendwo hin. Und sie ein bisschen drauf, nicht drauf zu bringen, dass das wirklich so ist, wie sie es eigentlich kriegen soll, als Überraschung halt. Und wie gesagt, ich habe für mich selber gemerkt, dass es einfach wirklich mir selber sehr, sehr unangenehm war. Und da ist halt so der erste Weg, wo ich denke, wenn man so weit ist, dass man merkt, dass diese Sünde einem unangenehm ist und dass es eigentlich ist man dann schon so weit, das, was Jesus gesagt hat, befreit. Dann ist man wirklich dann so weit befreit. Dass man im Leben sehr viele Sünden noch in sich hat, gebe ich immer ganz gerne weiter, weil viele ja sagen, ja, also ich sündige ja nie. So, okay. Hast du mal im Auto über denjenigen, der neben dir im Auto dir irgendwie geschnitten hat, rumgemotzt, dass er ein XXY ist? Ja, okay. Woher weißt du denn, was für Hintergründe er hat? Du hast ihn also beschimpft. Warum? Das ist auch schon eine Form von Sünde. So, das heißt also, inwieweit da man halt dann diese Befreiung hat, muss man selber für sich hängen, aber man merkt es halt trotzdem. Vielen Dank.
Das Wort. Also Sven hat über Lügen gesprochen und da kommen wir auch noch zu. Wir haben hier nämlich Judas Ischariot. Der, wie wir alle wissen, Jesus verraten. Was nicht so viele Leute wissen, das merke ich ja, ich kenne viele Christen, das hatte ganz woanders angefangen. Und ich möchte heute wirklich über Ursache und Wirkung sprechen. Dass es wirklich vielleicht sein kann, dass es der Zahn war oder die Wurzel und nicht etwas offensichtlich. Judas ist nicht losgegangen und hat sich überlegt, ich werde irgendwie Jesus verraten. Und dann wird Jesus am Kreuz hängen und dann habe ich ihn soweit da, wo ich ihn haben will. Nee, Jesus ist vom Teufel Stück für Stück an die Hand genommen worden, weg vom richtigen Weg. Und dass es dann so gekommen ist, war nur das Endresultat. Johannes Kapitel 12, da lesen wir ab dem ersten Vers, dass Maria, eine der Jüngerinnen von Jesus, ihren Bruder hatte er von den Toten auferweckt, die hat Gewaltiges erlebt, und sie kippte ein ganz kostbares Öl über Jesu Füße aus und trocknete das mit ihren Haaren, und das war sehr, sehr teuer. Und da lesen wir im vierten Vers, da sagte Judas Ischariot, einer der Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das, jetzt kommt's, das ist eine ganz entscheidende Bibelstelle. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war. Und er hatte den Beutel und nahm, bediente sich von dem, was eingelegt wurde. Eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, macht jeder Politiker heutzutage. Ich würde sogar sagen, das machen ganz viele Leute. Als ich jugendlich war, habe ich mich auch mal bedient, wenn ich eingekauft habe für meine Mutter. Und da waren eine Menge eine Markstücke noch drin. Da fiel das gar nicht auf. Ich habe immer was mitgehen lassen. Das hat lange gedauert. Und als ich mich bekehrte, da wurde mir klar, das geht nicht mehr. Ich habe auch Steine geklaut für meine Auffahrt, was weiß ich alles. Und das wurde mir dann, so wie Sven das auch sagte, kam immer der Moment, wo mir das wirklich unangenehm war. Judas, der war nicht mit irgendwem unterwegs. Der kriegte mit, wie Dämonen ausfuhren, der kriegte mit, wie Kranke geheilt wurden. Und er hatte die Energie, trotzdem Geld zu klauen aus der Kasse. Ich meine, das ist schon ganz schön dreist. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Jesus hat das die ganze Zeit gewusst und hat ihm die Kasse anvertraut. Er hat ihm Vorschussvertrauen gegeben. Das lesen wir zum Beispiel im Alten Testament auch, der Bruder von Mose, der wurde von Gott schon vorausgesehen, dass er eines Tages ein Hohenpriester sein wird, und dass diese Botschaft empfing sein Bruder Mose oben auf dem Berg, während Aaron, der Bruder von Mose, gerade das goldene Kalb fertigstellte. Also im Moment seiner größten Sünde überhaupt hat Gott schon prophetisch ihn gesehen, wie er mal sein wird, ohne diesen Käse, den er da gerade macht. Und genauso hat Jesus Judas behandelt. Er hat ihn schon gesehen, wie er sein könnte. Und ich habe schon oft gesagt, hätte Judas Jesus nicht verraten, hätte der Teufel 6 Millionen andere gefunden, die das gemacht hätten. Das war nicht sein Auftrag. Das hat er gemacht und Gott hat es dann benutzt. Auf jeden Fall hat Jesus ihn dann zurechtgewiesen, lasst ihr mich mal sagen, das ist für mein Begräbnis. Und dann sitzen sie am Tisch, Matthäus 26, da ging der 12, einer mit dem Namen Judas, zu den Hohenpriestern und sagte, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Ich habe mir sagen lassen, das soll irgendwie 75 Euro sein oder so, weil selbst wenn es 750 Euro wäre, und selbst wenn es 7 Milliarden Euro wäre, also ganz schlechter Plan, Judas. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, um ihn zu verraten. Dann lesen wir im Johannes Kapitel 13, das geht also immer weiter. Erst hat er nur Geld geklaut, dann war er vielleicht enttäuscht, dass Jesus die Römer nicht rausgeschmissen hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall war Judas auf jeden Fall unehrlich und er hatte ein Problem mit Diebstahl. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte dem Judas schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. So, und jetzt spricht Jesus zu den Jüngern über seinen Auftrag. Und die ganze Zeit hätte Judas noch sagen können, Mann, was habe ich da eigentlich vor? Bin ich eigentlich noch zu retten? Nein. Und jetzt sagt Jesus im Vers 10a, ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, nicht alle von euch seid rein. Also Jesus hat ihm, jetzt fragt man sich natürlich, er hätte ihn ja beiseite nehmen können, pass mal auf Judas. Ich weiß, dass du mich verraten willst, ich weiß, was alles kommen wird, bitte Judas, überleg das nochmal. Nein, Judas, das hat Jesus nicht gemacht. Sein ganzes Leben, seine ganzen Taten, seine ganzen Worte, die er gesagt hat, hatten so viel Energie, dass das Judas hätte wissen müssen, dass das, was er davor hat, dass das eine total schlimme Sache ist. Da brauchte er keine extra Belehrung. Und er sagte Jesus nochmal in Vers 18, ich rede nicht von euch allen, lasse die Kindlein zu mir kommen. Ich kenne alle, die ich erwählt habe, aber was die Schrift sagt, muss ich erfüllen. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Und dann in Vers 21, nach diesen Worten, sagte Jesus im Innersten erschüttert, ja, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Immer wieder sagt er das. Und dann fragte Petrus ihn, sag mal, wer ist das denn? Und dann sagte Jesus, pass mal auf, dem ich jetzt vielleicht das Brotstück gebe, der ist es. Judas hat die ganze Zeit mitgekriegt, dass Jesus von ihm sprach. Als Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten, das hat er mehrmals gesagt, spätestens da hätte er weinend auf die Knie gehen müssen, hat er auch nicht gemacht. Und dann gab Jesus ihm den Bissen Brot und dann lesen wir, als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn und nahm von ihm Besitz. Ab diesem Moment hatte er keine freie Entscheidung mehr. Bis zu dem Moment hätte er das noch verhindern können. Es fing ganz harmlos an mit ein bisschen Geld klauen. Ist nicht harmlos. Es fing ganz harmlos an mit Missgunst. Er hat dieser Frau nicht gegönnt, dass sie Jesus die Füße salbt. Und er hat die Wunder mitgekriegt. Und wir lesen auch an einer anderen Stelle, dass Jesus die Jünger losschickte, Judas inklusive. Und die trieben Dämonen aus und ähnliches und heilten Kranke. Er hat das also mitgekriegt. Er hatte 0,0 Periode 0 Ausreden für das, was er getan hat. Und er sagte Jesus, nur noch beeil dich zu tun, was du tun willst, weil Jesus wollte das auch hinter sich kriegen. Er wusste seit Anbeginn der Zeit, dass er eines Tages am Kreuz hängen wird. Und jetzt wollte er das auch hinter sich bringen. Und dass das für Jesus kein Spaziergang war, das lesen wir, wo er im Garten ist und seine Schweißtropfen wie Blut zu Boden fielen, weil er so eine Angst hatte, weil er Mensch war wie wir. Er war Gott und er war Mensch wie wir und hatte genauso Angst wie wir. Das Endresultat dieser Grundsünden, nämlich erst Unehrlichkeit, Missgunst, Verrat, ist Selbstmord. Ich habe daneben geschrieben in Klammern, bei vielen Christen, die irgendwie nicht ihr Leben bereinigen, passiert der Selbstmord auf Raten. Die fallen in Depressionen. Also ich kenne wirklich Fälle von Christen, die sich umgebracht haben. Ich kenne Fälle von Christen, die von einem Unglück ins nächste geschlittert sind. Ich kannte einen Christen, der war wirklich unehrlich ohne Ende. Der hatte Probleme mit Finanzen. Der hat Christen übers Ohr gehauen. Und dann hat er ganz große, mit einer körperlichen Sache hat er ganz große Probleme gekriegt und meinte, ja, da wäre ich ja fast, das war total, wäre total in die Hose gegangen. Ich sage, weißt du was, ich wäre ja fast gestorben. Das wäre wirklich schlimm gewesen. Ich sage, weißt du, was schlimm gewesen wäre? Wenn du gestorben wärst, dann wärst du in der Hölle. So wie du drauf bist. Und dann guckt er total geschockt. Ich sage sowas nicht jeden Tag zu ihm. Wirklich nicht. Das war die Ausnahme. Aber Judas, kommt Folgendes. Da sah Judas, Matthäus Kapitel 27, Vers 3. Da Judas das sah, als er ihn verraten hatte, dass Jesus zum Tode verdammt war, reute es ihn und brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Und die haben gesagt, was geht mich das an? Nimm dein Geld und sieh zu, dass du Land gewinnst. Dann warf er das Geld weg und flüchtete, ging davon und erhängte sich. Und dann wurde von dem Geld ein Acker gekauft. Und in der Apostelgeschichte lesen wir noch, wie die Aufhängung oder der Selbstmord vor sich ging. Da hängte sich nämlich an einen Ast. Und dann im Vers 18, Apostelgeschichte 1, Vers 18 lesen wir von der Belohnung, die er für seine Untat bekam, wurde in seinem Namen ein Acker gekauft. Er selbst stürzte kopfüber hinab, sodass sein Leib zerbarst und alle seine Eingeweide heraustraten. Vermutlich ist der Ast gebrochen oder der Strick ist gerissen. Und dann war der Tod nicht ganz so angenehm. Und ich glaube, dass Gott einfach damit zeigen wollte, was dabei rauskommt, wenn man so drauf ist wie Judas. Und dann habe ich von Christen gehört, die haben gesagt, na ja, man weiß ja nicht, Gott kann ja trotzdem Gnade schenken, dass Judas im Himmel ist. Dazu sagt Matthäus 26, Vers 24, da sagt Jesus über sich, das Menschensohn geht zwar dahin, wie geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird, es wäre ihm besser, nie geboren zu sein. Also das sagt ja wohl alles, würde ich sagen. So, das war jetzt der böse Judas. Nächster Fall. Da hatten wir also eine Ursache, die eigentlich relativ harmlos ist. Er lässt Geld mit sich, er lässt Geld mitgehen, ist missgünstig. Dann verrät er und ganz am Schluss bringt er sich um. Selbstmord ist übrigens auch eine Sünde, eine Zielverfehlung, weil Gott möchte, dass nicht wir unser Leben beenden, sondern wenn unsere Zeit gekommen ist, wird er unser Leben beenden und uns heimrufen. Aber das nur nebenbei. Jetzt eine Sache, die vielleicht nicht ganz so schlimm war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Jesus auch sehr, sehr schmerzlich war. Nämlich Petrus. Seine Grundsünden war unter anderem Selbstüberschätzung, aufbrausend sein, Hochmut, Heuchelei, Feigheit. Und wozu das geführt hat, kommen wir gleich. In Matthäus 14, Vers 30, da lesen wir, oder im Matthäus-Evangelium 40. Kapitel lesen wir, wie Jesus sagt, übers Wasser geht und dann sagt Petrus, das ist ja schon mal erstmal gut, Herr, wenn du willst, komme ich auch aufs Wasser. Und eigentlich ist das eine gute Sache, er möchte Jesus nacheifern, fängt an, übers Wasser zu gehen, dann sieht er die Wellen und den Wind. Petrus sah den starken Wind, erschrak und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Also er war im Glauben immer ein bisschen weiter, als er wirklich war. War ein kleines Problem, kein großes Problem, aber ein kleines Problem. Und der Petrus hat nachher zwei Briefe schreiben dürfen. Also Gott hat ihn geadelt durch zwei Briefe. Aber da war er noch nicht so weit. Er war aufbrausend, er war schnell bei der Sache. Da kenne ich auch viele Christen, ich war auch mal so einer. Rakete und dann abstürzen. Heute versuche ich das alles mich ein bisschen zu konzentrieren. Und Herr, ist das wirklich dein Wille? Und dann geht man ein bisschen gesetzter vorwärts und hat man aber auch nicht so ganz viele Abstürze. Als Jesus gefangen genommen wurde, ihr kennt das alle, ich lese nur Johannes 18, Kapitel 10. Simon Petrus besaß ein Schwert, zog es und schlug nach dem Hohenpriester, des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Jesus sagte, steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Auf eine Art war es ja eine mutige Tat. Stell dir vor, da kommen da wirklich die Soldaten und Petrus, der schlägt ihm noch das Ohr ab, aber es war auch ein Akt der Selbstüberschätzung. Er hat sich mit der mächtigsten Macht der Welt damals angelegt. Und Jesus hat das Ganze noch benutzt, um diesen armen Knecht das Ohr wieder ranzuheilen. Dann hat er noch ein Wunder getan. Aber Fakt ist, dass Petrus da auch über die Stränge geschlagen hat. Es war auf jeden Fall besser als gar nichts machen, aber er hätte bei Jesus bleiben können. Stattdessen hat er die Ohrennummer gemacht. Er war so aufbrausend. Und als er aus dem Boot rauskam, da hat er sich auch selber ein bisschen überschätzt. Aber er hatte auch noch andere Probleme in seinem Leben. Im Galaterbrief, Kapitel 2, lesen wir, als Petrus nach Antiochia kam, da war eine große Gemeinde entstanden, da sagt Paulus, da musste ich ihn leider zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern gespeist. Als dann einige Leute von der Jakobus kamen, das waren Juden, das waren bekehrte Juden, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigung der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Da waren also jüdische Christen, die waren beschnitten und dann hat er gedacht, mit denen kriege ich Stress, also hat er so getan, als wenn er mit denen nicht isst. Wie müssen sich die bekehrten Heidenchristen vorgekommen sein? Und da hat Paulus ihn öffentlich zur Rede sogar Barnabas ließ sich hinreißen, lesen wir im Vers 13. Und da steht im Vers 14, als ich merkte, dass sie nicht mehr gerade ausgingen, wie es der Wahrheit des Evangeliums entspricht, wies ich sie in aller Öffentlichkeit zurecht und sagte zu Petrus, wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du die Nichtjuden, jüdisch zu leben? An einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte heißt, dass sie mal hart aneinander gerieten. Also der Petrus hatte da noch so gewisse Charakterschwächen und er überschätzte sich auch selber. Also er war einer, der in der eigenen Kraft ein bisschen unterwegs war. Er hatte nicht dieses Linke, was Judas hatte, das hatte er nicht. Judas war schlimmer, ganz klar. Aber er war in der eigenen Kraft unterwegs. Er war einer, der in seinem Leben wahrscheinlich Erfolg hatte. Er war Fischer, der wusste, wo es lang geht, er konnte die Ärmel hochkrempeln. Ich glaube auch, so, wenn man das so von Petrus liest, so, das war ein zupackender Typ in jeder Beziehung, auch verbal. Der konnte sich durchsetzen und er gehörte ja auch zu dem ganz engen Kreis um Jesus. Jesus hat nicht umsonst Petrus auch erwählt, weil der konnte schon was reißen, würde man heute sagen. So, aber jetzt kommt die entscheidende Sache. Diese Grundsünden, die der Petrus hatte, mündeten in einer Katastrophe. Also ich finde, das ist eine Katastrophe. Jesus wird gerade verhört, er wird geschlagen, er wird erniedrigt und plötzlich wird Petrus, der im Hof, Entschuldigung, ich habe eins vergessen. Im Johannesevangelium Kapitel 12 kündigt Jesus ihm das sogar noch an. Petrus sagte zu Jesus, wenn sich alle an dir ärgern, ich werde mich niemals an dir ärgern, ich werde immer zu dir halten. Jesus sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus, nein, Petrus, nein, niemals. Kurze Zeit später, ein paar Stunden später, Kapitel 13, Johannesevangelium. Da wird das nochmal gesagt, dein Leben wirst du für mich lassen, erwiderte Jesus, ich versichere dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und jetzt kommt im Matthäusevangelium Kapitel 26, während sich Petrus noch draußen am Hof aufhielt, kam eine Dienerin zu ihm und sagte, hey, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu ihm, zu denen, die herumstanden, der war auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fragten ihn die Umstände, sicher, du gehörst doch zu ihm, dein Dialekt verrät dich. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Mann nicht. So, jetzt aber ein ganz großer Unterschied zu Judas. Judas bereute, was er tate, aber es gibt auch einen zu spät. Das ist eine ganz ernste Sache. Es gibt einen zu spät. Bei Petrus war das so, in diesem Moment krähte ein Hahn, da erinnerte sich Petrus an das, was ihm gesagt wurde. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er ging nach draußen und fing an, bitterlich zu weinen. Und das ist die gute Nachricht. Petrus kriegte sein Leben in den Griff. Und ich sagte ja, zwei Kapitel durfte er in der Bibel schreiben. Das hätte Gott ihm nicht zugestanden, wenn er genauso geendet wäre wie viele, die abgefallen sind. Und eben auch der Seher Judas. Beleuchten wir den David. David ist auch ganz schlimm in Sünde gefallen, aber das fing auch harmloser an. Er gestattete sich andere Dinge. Zum Beispiel war David, er machte sich der übertriebenen Härte schuldig. 2. Samuel, Kapitel 12. Da zog David mit allen Männern nach Rabba, eine feindliche Stadt, griff sie an und eroberte sie. Er nahm ihren König die Krone vom Kopf und setzte sie sich auf. Ihr Gewicht betrug 34 Kilogramm. Sie bestand ganz aus Gold und war mit einem kostbaren Edelstein besetzt. Außerdem nahm er reiche Beute aus der Stadt mit. Soweit war das ja noch in Ordnung. Aber dann, das Volk drinnen führte heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Zacken und eiserne Keile und verbrannte sie in Ziegelöfen. So machte er es auch mit den anderen Städten der Ammoniter. Dann kehrte er mit dem ganzen Heer nach Jerusalem zurück. Wenn das heute einer, ein Politiker machen würde, dagegen sind unsere Schreckenspolitiker ja fast noch harmlos, ne? Das war David, der Gott schon kannte zu der Zeit, der schon Goliath besiegt hatte und der schon die Psalmen am Schreiben war und der mit der Laute spielen konnte und Saul von seinen Dämonen da kurzfristig befreien konnte. 2. Samuel, Kapitel 8. Einige Zeit später schlug David die Philister. Er unterwarf sie und nahm ihnen die Zügel der Herrschaft aus der Hand. Er schlug auch die Moabiter. Die Besiegten mussten sich nebeneinander auf die Erde legen. Das kann man gar nicht glauben, ne? Das steht in der Bibel. Nahm die Messschnur über Leben und Tod und ließ die Messschnur über Leben und Tod entscheiden. Je 2 Schnurlängen Menschen wurden getötet und eine volle Schnurlänge am Leben gelassen. Und die Pferde von den Streitwagen, 1700, die ließ er lähmen. Ich habe da mal einen Bericht darüber gehört, die wurden irgendwie die Sehnen durchgeschnitten oder so. Keine Ahnung, ob das so ist, alles so richtig ist, aber wenn das war, dann war er auch noch nebenbei auch noch ein Tierquäler. So. Das hat er sich so erlaubt, der David. Und dann, wie er vor Saul, dem König, auf der Flucht ist, lässt er sich im 1. Samuel, Kapitel 21, im Vers 10, lässt er sich das Schwert von Goliath geben, den er besiegt hat, und sagt, es gibt kein Schwert wie seinesgleichen, gibt's mehr. Da habe ich mal vor vielen Jahren, vor 30 Jahren eine Predigt drüber gehalten, über das Schwert Goliaths. Das ist für mich so ein Bild. David war auf der Flucht, verlor sein Vertrauen an Gott und verließ sich wieder auf menschliche Stärke. Das Schwert seines Feindes Goliath war für mich so ein Bild auf eigene Kraft. Und das damit aber nicht genug. Er flüchtet zu den Feinden, zu den Philistern vor dem König Saul. Und da lesen wir im Vers 1. Samuel 21, Vers 13. David hatte große Furcht vor Achish, dem König von Gad. Vers 14. Darum stellte sich David wahnsinnig und tobte, als man ihn festhalten wollte. Er kritzelte auf die Torflügel und ließ Speichel in sein Bart laufen. Und der König sagte, weg mit dem, der ist ja verrückt geworden. Also er log auch. Später, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, macht er noch was viel Schlimmeres. Da ist er zu diesem Achish wieder hin, hat ihm wohl gesagt, pass auf, ich bin gar nicht verrückt, aber ich kämpfe jetzt für dich. Und weil Achish, der Feind der Israeliten, wusste, dass David ein guter Krieger ist, hat er ihnen sogar Leute gegeben. Und dann, statt die Feinde von den Philistern anzugreifen, griff er immer die Feinde der Israeliten an und tötete sie bis auf den letzten Mann und auf das letzte Kind. Das tat David. Und er belog den König Achish und sagte, ich habe deine Feinde besiegt. Und später, als David König von Israel wurde, konnte er den Israeliten sagen, ich habe auch die ganze Zeit eure Feinde bekämpft. Also David hat auch ganz frech gelogen. Und einmal wollte er auch jemanden da, der ihn schlecht behandelt hat, wollte er ihn und seine ganzen Leute auch noch töten. Das sage ich nur nebenbei so. Das waren Dinge, die hat David in seinem Leben zugelassen, und über diese Dinge hätte er leicht Buße tun können. Genauso wie Judas und Petrus, als sie noch so auf halbem Weg waren, hätten sie leicht Buße tun können über ihre Sünden. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist David zu weit gegangen mit seinen charakterlichen Fehlern. Die Grundsünden Davids gebären den Ehebruch und in der Folge sogar einen Auftragsmord. Manche Leute kennen die Bibel nicht und deshalb haben sie auch keine Anfechtung. Jeder, der die Bibel liest, der kommt auch auf diese Stellen und muss das erstmal verdauen. Wie meinst du das überhaupt, Gott? 2. Samuel 11. David blieb in Jerusalem. Eines Tages, als er schon gegen Abend war, ging David von seiner Mittagsruhe, der pennte den ganzen Tag, während seine Soldaten Krieg führten, Das ist so wie der Christ, der die ganze Zeit die anderen machen lässt und selber auf der faulen Haut sich ausruht und sich segnen lässt. Und ging auf die Dachterrasse, auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die sich gerade mit Wasser übergoss. Sie war sehr schön. David schickte jemand hin und erkundigt sich nach der Frau. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Frau des Hethiters Uriel. Der Hethiter, das war ein indogermanischer Stamm. Und das war ein Söldner, der in Davids Heer kämpfte. David schickte Boten, ließ sie zu sich holen, sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Dann wurde sie schwanger und dann schickte er an seinen Feldherrn einen Brief. Er hatte diesen Uriel dann zu sich kommen lassen, machte ihn betrunken, aber der schlief trotzdem nicht mit seiner Frau, sonst hätte er seine Sünde vertuschen können. Und dann fiel ihm nichts anderes ein, im Vers 15, da schrieb er den Feldherrn Joab einen Brief. Vers 15, darin stand, stellt Uriel an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Also er hat ihn noch nicht mal selber getötet, sondern ließ andere das machen. Ja, Auftragsmord. Bei der Mafia ist sowas üblich. Irgendein Mafia-Boss gibt jemandem Befehl, weil er selber sich die Finger nicht schmutzig macht. Und dann kommt ein Killer von da und da und bringt den um. Und so hat David das gemacht. Dieser David wird in der Bibel als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Weil das hat mal jemand gepredigt, er sagte, David war stark im Sündigen, aber er war auch stark in der Gnade. Er hat dann immer wieder Buße getan. Aber jetzt ist David, das war der tiefste Fall in seinem Leben. Er ist niemals wieder so tief gefallen. Und die meisten von euch kennen sicherlich die Bibelstelle. Ich lese das noch kurz vor, was David dann zu Joab sagt, zu dem Feldherrn, nachdem Uriel gefallen ist. Da sagte David zu dem Boten, richte Joab aus, nimm die Sache nicht so schwer, denn das Schwert frisst mal den einen, mal den anderen. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie, so sollst du ihm Mut machen. Das ist schmieriger und schlimmer, geht's doch nicht, oder? So ein fieser Typ. Ich weiß nicht, ob Judas noch viel schlimmer ist als der. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und die meisten kennen die Stelle, wo er ihm die Geschichte erzählt von dem einen reichen Mann, der einem armen Mann das letzte Schaf klaut. Und weil David ja Schäfer war, früher gewesen war, sagt er, dieser Mann ist des Todes. Und er sagt, du bist dieser Mann. Du hast einem gerechten Mann seine Frau weggenommen und hast ihn sogar töten lassen. Und dann hat David Buße getan, sein Sohn ist gestorben. Das war die Folge seiner Sünde. Und dann lesen wir, dass er für den Rest seines Lebens hat er sowas nicht mehr gemacht. Aber er hatte auch einen großen Verlust. Er hatte ein Kind verloren aufgrund dieser Sünde. Und für den Rest seines Lebens war er immer ein Stück weit auch angegriffen durch seine eigenen Kinder. Und lest das selber, sehr spannend zu lesen. So, jetzt haben wir David, Judas und Petrus beleuchtet. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? So, das ist ganz einfach. Eine ganz klassische Sünde von Christen ist, dass man dem Vater oder der Mutter nicht vergeben hat. Oder dem Lehrer. Ich selber kenne Leute, mit denen mir sehr nahe stehen, die seit 50 Jahren geschieden sind und sich immer noch hassen, als wenn es gestern passiert wäre. Weil sie sich bis heute nicht ausgesprochen haben. Das gibt's aber bei Christen nicht. Wirklich nicht. Ich hatte mal eine Frau, wir waren im Schwarzwald, und da habe ich gepredigt und da kam eine Frau nach vorne, die sagte, sie möchte endlich vom Rauchen loskommen. Und in dem Moment habe ich ein prophetisches Wort gehabt. Ich sage, du musst deiner Mutter vergeben. Und da setzte sie sich erstmal auf den nächsten Stuhl. Woher weißt du das? Ich sage, ich weiß das nicht. Der Heilige Geist weiß das. Und ich sage, wenn du deiner Mutter vergibst, dann wirst du auch vom Rauchen loskommen. Wieder so eine Sache, ne? Zahnschmerzen und ganz woanders ein Problem. Und bei der war das halt das Nicht-Vergeben. Das Nicht-Vergeben. Das sich nicht aussprechen. Das ist eine ganz klassische Sünde von Christen, die an anderen Stellen dauernd Minuszustände erleben. Oder wenn man Dinge nicht in Ordnung bringt. Ich kannte einen Bruder, der wurde richtig sauer. Der hatte im alten Leben Leuten richtig Böses getan. Und dann kam einmal einer von den Opfern in den Gottesdienst. Und er ist nicht hingegangen und hat das in Ordnung gebracht. Da habe ich zu dem gesagt, aber kannst du damit leben? Der kommt da rein und der hatte richtig Angst, als er ihn sah da. Er hat das Licht in Ordnung gebracht. Er hat die Chance nicht genutzt, den zu erreichen mit dem Evangelium. Er hätte sagen können, du, ich bin neuer Mensch geworden. Es tut mir so leid, was ich dir damals angetan habe. Ich würde sagen, das ist Standard. Da brauche ich noch nicht mal einen hohen IQ für. Oder da brauche ich die Bibel noch nicht mal genau zu kennen. Und hat er nicht gemacht. Und bis auf den heutigen Tag kriegt er kein Bein an Deck. Und eiert rum. Und so kenne ich viele Fälle. Und ich muss sagen, in meinem eigenen Leben habe ich sowas auch schon erlebt. Und ich habe da ganz großen Respekt vor. Ich habe ein paar Mal mit Leuten Stress gehabt und hab die dann besiegt, so verbal. Fühlte mich in dem Moment auch richtig gut und danach merkte ich so, das ging mir gar nicht mehr gut damit. Es fragte mich Jesus so, ist das meine Handschrift, was du da gemacht hast? Und dann habe ich das Gespräch gesucht und danach ging es mir dann auch wieder gut. Und ich habe auch Zwänge in meinem Leben gehabt, jahrelang, bis ich dann merkte, meine Sünde, meine Lieblingssünde war das Richten. Das war mir ganz einfach, auch so eine christliche Sünde. Ich sehe jemanden, der hat Probleme mit dem und dem. Und ich habe da aber keine Probleme mit. Nimm mal an, da ist jemand, der hat Probleme mit Übergewicht. Und ich habe keine Probleme mit Übergewicht. Und dann erhebe ich mich über den. Wie kann das angehen? Hat er das Wort Gottes nicht verstanden? Denkt er nicht an die Armen in Afrika oder so? Keine Ahnung. Oder ich habe mich über Raucher erhoben. Ich habe mich über Leute erhoben, die was weiß ich für Probleme hatten. Und dann bin ich selber immer in andere Sachen reingefallen, bis Gott mir gezeigt hat, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Und ich bin dann freier geworden. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin schon der super Engel oder so, aber es ist weitergegangen. Zum Schluss noch kurz drei weitere Fälle. Da haben wir einmal den Propheten Elia. Ich lese das jetzt nicht mehr vor, ich erzähle das nur ganz kurz. Der hat gedacht, der betete zu Gott und sagte, ich bin der Einzige in Israel, der noch an dich glaubt. Kurz vorher hat er ein Wunder gemacht, da war eine böse Königin an der Macht und er hat gebetet und da kam Feuer vom Himmel und fraß ein Opfer, das er da bereitet hatte mit ganz viel Wasser und trotzdem, das hat alles wunderbar geklappt und er war Sieger über lauter Dämonenpriester und dann brüstete er sich sozusagen vor Gott damit, ich bin der Einzige, der übergeblieben ist. Und er sagte Gott, nee, da sind noch Hunderte, die auch zu mir beten. Und das Ergebnis war, dass dieser Mann ganz große Depression kriegte, ganz viel Angst kriegte vor der Königin und erstmal ganz tief abgerutscht ist, bis Gott ihn wieder aufgerichtet hat. Anderer Fall, der Prophet Jona. Der hatte Probleme, seine Sünde war Unglaube und Missgunst. Gott sagt zu ihm, pass mal auf, da ist eine ganz böse Stadt, die heißt Ninive. Übrigens nebenbei gesagt, die ist entdeckt worden und man hat da tatsächlich Reste gefunden. Das muss eine große Stadt gewesen sein, aber die ist wirklich komplett vernichtet worden, so wie Gott es auch angekündigt hat. Das nur nebenbei. Aber damals stand die Stadt noch und er sagt Gott zu Jona, geh hin und predige, dass sie sich bekehren sollen. Und Jona, den soll ich das vergeht, den soll ich Gutes tun? Ich habe durch die Ninividen nur Schlimmes erlebt, da gehe ich nicht hin. Auf keinen Fall. Ich habe einen guten Plan. Das Mittelmeer, da ist das Mittelmeer, ganz auf der anderen Seite ist Spanien. Das ist ganz weit weg, das ist so, als wenn heute, also das ist wirklich weit weg, das ist ja fast so wie von Irland nach Amerika. Das ist wirklich weit weg. Das ist die äußerste Grenze von, ich bin in Spanien gewesen, Tarragona, in diesen alten römischen Städten und da war früher schon reger Handel mit den Galeeren hin und her. Schlauer Plan. Jonas setzt sich ins Schiff und ihr kennt die Geschichte. Die kommen in Sturm, er schläft depressiv im Schiff. Dann fragt der Kapitän, sag mal, willst du zu deinen Göttern nicht beten? Er sagte, ich weiß genau, was an mir liegt. Ich bin auf der Flucht vor Gott. Was sollen wir machen? Schmeißt mich ins Wasser. Er wird ins Wasser geschmissen, da kommt der große Fisch. Das ist schon zweimal jetzt wissenschaftlich bewiesen worden, dass das sogar funktioniert. Es gab zwei Fälle, wo Leute 3 Tage im Bauch eines Walhais waren oder so. Und ein Walhai kann Menschen nicht so gut verdauen. Bup, und dann wird er ausgespuckt. Aber die Magensäfte so, also allzu hübsch war er nicht mehr. Das hat er jetzt davon, das war die Folge. Aber er ist dann nach Ninive gegangen. Und als die Leute den gesehen haben, und da hat er gepredigt, und mit seinem Gesicht, und mit seinem, man muss sich das vorstellen, so ganz gelb mit ganz vielen Runzeln, so. Das sieht ganz furchtbar aus, so Magensäure. Da haben die sich bekehrt. Und dann ist er total genervt. Er stellt sich oben hin und guckt, das kann doch nicht angehen. Du wolltest die Stadt zerstören, das hast du mir versprochen. Und hat Gott eine riesengroße Distel oder was wachsen lassen, da hat er den Schatten drunter gehabt. Und dann kam ein Wurm, stach das Teil, verdorrte und er war noch total genervt. Jetzt ist doch die schöne Pflanze kaputt. Sagt er, um die Pflanze machst du dir Sorgen. Und ich sollte mir keine Sorgen machen, sagt Gott sogar ausdrücklich, selbst um die Tiere hat er sich Sorgen gemacht in dieser Riesenstadt. So, und Jona hat das ja aufschreiben lassen, also gehe ich davon aus, dass er umgekehrt ist, und seinem verkehrten Weg. Und dann haben wir noch als letzten Fall Simson. Den möchte ich auch noch. Simson ist, wie die meisten von euch wissen, ist er umgekommen bei den Philistern, weil er von dem Tempel erschlagen wurde. Und vorher hat er seine Augen verloren. Aber das geschah nicht einfach so ad hoc. Auch er hatte Sünden in seinem Leben, über die er hätte Buße tun können. Und hätte er vorher die Notbremse gezogen, dann wäre er nicht so gestürzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Simson im Himmel ist, aber er hat halt nicht gut davon gehabt, von seiner Sünde. Und zwar war seine Sünde, dass er mit den Frauen das nicht so genau genommen hat. Das war eine von seinen Sünden. So, Gott hätte es gut gefunden, wenn er bei den Israeliten eine Frau geheiratet hätte. Nee, er musste zu den Feindinnen gehen, ja, und dann, die mit Gott nichts am Hut hatten. Und so haben die sich auch benommen. Ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen beleuchten. Erst die eine Schwester, dann sollte er die andere kriegen. Dann hat er die Leute belogen. Also er hat auch mit Lüge gearbeitet und er hat auch hat die auch geärgert, hat da so Sachen gemacht, dass er den Rätsel gestellt hat und dann fängt er ganz viele Füchse, zündet die an von hinten, dass sie die, also er hat schon schlimme Sachen gemacht. Der war schon schräge drauf. Aber er glaubte auch an den Herrn. Und immer, wenn Simson bedroht wurde von Feinden oder wenn Israel in Not war, da kriegte er Kräfte, wie sie wahrscheinlich nie mehr vorher und nie wieder nachher ein Mensch bekommen hat. Da ging es Hulk oder Thor oder wie sie alle heißen, die Marvels, da gar nichts gegen. Man erschlägt nicht einfach mal 1000 Philister mit einem Eselskinnbacken. Das geht nicht so einfach. Selbst von der Kondition und selbst es geht nicht, es kann keiner. Das hat er gemacht. Er hat auch ein Stadttor rausgetragen und er hat auch Löwen einfach mal so zerrissen. So, und dann ist er mal wieder mit einer falschen Frau zusammen, mit einer, die Gott ihm gar nicht gegeben hat. Aber sie ist sehr hübsch, sie entspricht dem Mainstream, sie ist in jeder Beziehung vorzeigbar, nur mit dem Charakter ist das nicht ganz so. Und dann sagt sie, da kommen die Philisterfürsten zu dem Simson, der sich Lügen erlaubt hat, der sich sexuelle Sünden erlaubt hat, der Sachen nicht so ganz genau genommen hat, der Leute geärgert hat mit irgendwelchen Rätseln. Und dieser Simson, der ist jetzt da mit dieser Delilah zusammen und er sagt, sag mal Simson, du liebst mich doch gar nicht, sonst würdest du mir sagen, wo du deine Kraft her hast. Du hast zwar dicke Arme, aber das kann keiner ein Stadttor aushängen und auf den Berg tragen. Das kann keiner. Und keiner kann 1000 Philister besiegen und keiner kann Löwen zerreißen. Da kann er noch so stark sein und noch so Strongman sein von Islam, das kann keiner. Keiner. Er sagt, du. Und dann lügt er sie an und erzählt ihr eine Geschichte mit, man muss das und das mit stricken, man muss mich mit Bast binden, man muss meine Haare da reinflechten. Und seine Lügen nähern sich immer mehr der Wahrheit. Das könnte man ja denken, Mensch, endlich begreift Simson, worum es geht. Endlich sagt er die Wahrheit, er sagt, wenn man mir die Haare abschneidet, dann werde ich schwach wie jeder andere. Jetzt hat er endlich die Wahrheit gesagt. Aber wisst ihr, was das war? Sein Problem war, dass er mit der Frau überhaupt zusammen war. Sein Problem war, dass er Gottes Wort nicht ernst genommen hat. Und sein Problem war, dass er sich Lügen erlaubt hat. Er hat sie ja die ganze Zeit belogen. Und dann kam das, was kommen musste, schnipp. Er war plötzlich nicht mehr, konnte plötzlich keine Bäume mehr ausreißen. Dann haben sie ihm schnell die Augen ausgestochen. Da habe ich auch mal drüber gepredigt. Die Augen waren das Ding, womit er am meisten gesündigt hat. Mit den Augen hat er die größten Probleme gehabt. Immer wenn eine hübsche Frau vorbeikam, dann war es um ihn geschehen. Und Gott hat ihn in seiner Gnade, sag ich mal so, das war das kleinere Übel. Jetzt war er blind, aber den Quatsch konnte er jetzt nicht mehr machen. Und dann lesen wir ja in der Bibel, dann wuchsen die Haare nach und dann hat er im Tode den Tempel da zerstört und hat dann seinen Auftrag, den Gott ihm eigentlich gegeben hat, doch noch ausführen können. Aber zu welchem Preis? Und ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich denke mal, dass Gott möchte, dass wir siegreich durchs Leben gehen, möglichst siegreich. Wir sollen keine Überflieger sein und keine frommen, so, wir machen die Fehler oder so, das meine ich nicht. Aber es gibt Ketten, die wir mit uns rumschleppen manchmal. Es gibt Probleme, die wir mit uns rumschleppen. Es gibt Missstände, die wir nicht haben müssten. Vielleicht fällt mir noch eins ein, es gibt auch eine christliche Sünde, Stress. Ich mache so viel in der Gemeinde, dass ich keine Zeit mehr habe für meine Familie. Oder umgekehrt. Ich mache so viel für meine Familie, dass ich in der Gemeinde keine Zeit mehr habe. Oder ich lasse mich von meinem Chef so erniedrigen und verkaufe mir dasselbe als christliches Martyrium. Ich hab mal wo gearbeitet, das möchte ich noch als Zeugnis nachschieben. Da wurde ich wirklich für lächerliche Dinge, ich habe eine gute Arbeit da gemacht als Jugendarbeiter, und für lächerliche Dinge wurde ich da maßgeregelt. Ich hatte irgendwann mal ein I vergessen im E-Mail, oder ich habe mal, wir waren mit ganz vielen Kindern da irgendwo, und da fehlten dann plötzlich 2 Euro, und da habe ich 10 Euro auf den Tisch gelegt. Mann, da habe ich mich verzählt irgendwo, alles klar. Und da wurde mir der Strick draus gedreht, und irgendwann bin ich da reingegangen. Das war einer der schönsten Momente in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich meine Kündigung auf den Tisch gepackt habe. Gesagt, weißt du was, ich habe eine Würde. Es gibt ein Leiden, das muss ich nicht tragen. Viele Leute, wenn das Leiden um Jesu will, da habe ich einen guten Job gemacht, und für den guten Job wurde ich auch noch, und danach hat Gott mir eine viel bessere Arbeit gegeben, eine viel bessere, wo ich heute noch bin. So. Aber das gibt auch mal Momente, es gibt eine Art von Leiden, so, aber ich habe eine Menge Kollegen da gehabt, die waren keine Christen, die haben das geduldig weitergetragen. Da habe ich einen Film gesehen, von Shanghai aus China. Da war ein Taxifahrer, für den war das das höchste der Gefühle. Der wollte endlich in so ein Hochhaus ziehen. In so eine riesengroße, wie so eine Legebatterie von Hühnchen. Der fand das als total toll, in so einem schrecklichen Hochhaus, in so einer schrecklichen Riesenkulisse. Und dafür fährt er jetzt die ganze Zeit Taxi, und seine Familie sieht er einmal im halben Jahr. Das trägt nicht die Handschrift Gottes. Gott will, dass es uns gut geht. Nicht im Sinne von keine Probleme, keine Anfechtung, aber im Sinne von, dass wir unser Leben wirklich leben können, lebenswert. Das brauche ich den Leuten da draußen auch gar nichts erzählen. Wenn mein Leben eine einzige Knechtschaft ist, ein einziges gedemütigt werden, ein einziges Probleme mit mir rumstellen, das tut mir leid. Da sagte ein Prediger aus Berlin mal, Entschuldigung, ich bin Christ, darf ich Sie auch unglücklich machen? Das ist nicht der Plan. Gott möchte wirklich, dass wir diese kleinen Dinge des Judas, des Petrus, des David, des Jona, diese kleinen Dinge, wo wir irgendwas mit uns rumschleppen oder wo wir uns stressen lassen, wo wir uns auch vielleicht Dinge gefallen lassen vom Feind oder auch von Menschen, was Gott uns gar nicht vorgesehen hat. Oder wo wir vielleicht auch in einer falschen Berufung drin sind. Wir suchen uns ja irgendwas aus. Ich glaube, der beliebteste Dienst im Reich Gottes in Freikirchen ist der Lobpreis. Und der unbeliebteste Dienst ist, sich um Arme und Schwache zu kümmern. Ich glaube, dass es einfach eine Schräglage ist. Und ich glaube, wenn wir das berücksichtigen in unserem Leben, oder ich sage nochmal, ich fasse mir da die eigene Nase, ich bin selber in der Pflicht, das zu beachten, dann werden wir ein siegreiches Leben führen, und dann werden wir diese Ketten, die uns halten, oder vielleicht auch irgendwelche Sünden, die wir immer noch zulassen, die wir aber eigentlich gut ablegen können, die werden wir dann in den Griff kriegen, und dann werden wir auch für die Menschen draußen glaubwürdiger werden. Und dann werden die Menschen, oder noch glaubwürdiger werden, dann werden wir erleben, wie Menschen sich hingezogen fühlen und sagen, was hast du für eine Kraft, gerade in der heutigen Zeit. Amen.